Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist wieder Mittwoch und es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und heute, Johannes, mit einem Thema in den Lüften. Die Luftfahrt interessiert uns heute.
Ja, wir haben uns dieses Thema mal wieder rausgesucht, nachdem wir schon lange nicht mehr über die Luftfahrt gesprochen haben.
Ja, das stimmt.
Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gesprochen haben, aber es war auf jeden Fall einiges her und jetzt gab es ja wieder ein paar neue Entwicklungen, nicht so schöne Entwicklungen und auch vielleicht schönere Entwicklungen. Und dann haben wir uns gedacht, wir nehmen das uns jetzt wieder mal vor und sprechen zum Thema Wasserstoff in der Luft.
Genau. Und tatsächlich die seltene Situation, würde ich sagen, sowohl die nicht so schönen News, wie du es genannt hast, als auch die schönen News, die kommen vom selben Unternehmen, in dem Fall von Airbus. Die haben Anfang diesen Jahres verlautbaren lassen, ja, die Entwicklung ihrer Wasserstoffflugzeuge. Es gab da ja, ich glaube, das war die letzte Folge, die wir mal gemacht haben vor einiger Zeit, diese Konzepte zu vier verschiedenen Flugzeugmodellen, die mit Wasserstoff funktionieren sollen. Die verzögern sich, die dauern länger. Da war ja die Rede von 2035 und dann hieß es, ja, es dauert mindestens 5 Jahre länger. Mhm. Und dann ist tatsächlich dieses Airbus-Wasserstoffflugzeug von manchen so ein bisschen schon totgesagt worden. Und es gab dann auch Artikel, die wir natürlich auch wieder zitieren in den Shownotes. Da ist die Überschrift dann wirklich eben halt stark vereinfacht skizziert, dass Airbus die Entwicklung von Wasserstoffflugzeugen einstellen würde. Aber jetzt, vor wenigen Tagen, hat Airbus jetzt verlautbaren lassen, ja, ganz und gar nicht. Wir sind da schon noch weiter dran.
Ja, genau. Sie haben zwar gesagt, ja, es ist teurer und schwieriger und so weiter, aber nichtsdestotrotz, sie glauben daran und haben jetzt auch einen Antriebsstrang vorgestellt,
ja,
mit dem sie in die Zukunft gehen wollen und mit dem sie jetzt wirklich quasi dieses erste Wasserstoffflugzeug aufbauen wollen. Und da geht's jetzt wirklich um ein Wasserstoffflugzeug, das dann mal in Serieneinsatz kommen soll, in den quasi Transport von Personen, also ein typisches Personenflugzeug mit 100 bis 200 Sitzplätzen und für Strecken zwischen 1800 und 3700 Kilometern.
Ja.
Also es ist nicht irgendwie so eine Cessna, mit der man da ein bisschen zum Spaß rumfliegt.
Ja, nee, tatsächlich. Bemerkenswert ist in dem Zusammenhang vielleicht, es handelt sich um ein Propellerflugzeug, also nicht um ein Jet, sondern um ein Propellerflugzeug. Und das war ja, die Experten erinnern sich, eins von diesen vier Konzepten, die man seinerzeit verfolgt hat und eben da sich überlegt hat, in vier verschiedene Flugzeugkonzepte so einen Wasserstoffantriebsstrang eben einbauen zu können. Und man hat sich eben jetzt für die Propellermaschine entschieden. Aber, wie du schon gesagt hast, nicht eine kleine Cessna, sondern und durchaus ein großes Passagierflugzeug, was dann tatsächlich auch mit vier solcher Propeller letztendlich laufen wird.
Ja, und jeder dieser Propeller hat 2 Megawatt Leistung, was mich schon beeindruckt hat, weil das ist ja nicht wenig.
Nein.
Und dann, wenn man 4 solche Propeller hat, dann das heißt 8 Megawatt. Die Brennstoffzellen müssen das natürlich auch liefern können. Man braucht genug Wasserstoff. Also das ist wirklich ein signifikantes, bemerkenswertes System, würde ich sagen.
Ja.
Da auf die Leistung zu kommen, ist kein Pappenstiel.
Nee, genau. Und speziell, wenn man so in Relation setzt, auch die Elektrolyse-Projekte, über die wir ja auch im Podcast schon einige Male hier gesprochen haben, die gerade so im Entstehen sind und auf die Unternehmen, die aufbauen, auch zu Recht stolz sind, die liegen ja alle so im Bereich, ja, vielleicht 5 Megawatt oder sowas. Und wenn man dann sagt, ja, hier hat ein Flugzeug jetzt einen Verbrauch, sozusagen ein Verbraucher hat einen Leistungsbedarf von 8 Megawatt dann letztendlich, ist das natürlich schon, so wie du es gesagt hast, ein ganz schönes Wort, ein ganz schöner Verbrauch. Aber wenn das wirklich eben ein Flugzeug mit bis zu 200 Sitzplätzen ist, dann wundert das natürlich auch nicht. Die haben natürlich einen enormen Leistungsbedarf.
Ja, genau. Und umso erstaunlicher eigentlich auch und auch positiv, dass Airbus da gleich quasi fast schon in die Vollen reingeht und so ein großes Flugzeug baut. Es ist auch, also ich finde es auch interessant, dass dieses System besteht dann wirklich aus 4 Brennstoffzellensystemen. Mhm. Wahrscheinlich halt wieder wegen der
Redundanz
oder, ja. Genau, dass die Sicherheit gewährleistet ist, dass man auf jeden Fall, wenn ein Antriebsstrang ausfällt, dass man dann noch immer fliegen kann. Und es soll ein Flüssigwasserstofftank oder beziehungsweise 2 Flüssigwasserstofftanks in dem Antriebsstrang quasi integriert werden, sodass man dann wirklich nicht auf irgendwie so einen Drucktank geht, sondern den Wasserstoff im flüssigen Zustand dort hat.
Genau. Der Grund ist natürlich, dass die Speicherdichte logischerweise vom flüssigen Wasserstoff entsprechend höher ist. Und natürlich auch die Gewichtsthematik ist bei der Luftfahrt ja immer, ja, ich würde fast sagen, ja, wahrscheinlich an erster Stelle. Mhm. Und da ist natürlich halt Speicherdichte im Endeffekt dann das A und O. Wenn ich im gleichen Gewicht eben halt mehr Energie speichern kann, ist das natürlich das Mittel der Wahl. Und ja, genau, ich würde auch sagen, diese Idee, dass jeder von den Propellern seine eigene Brennstoffzelle bekommt, der hat ganz sicher damit zu tun, dass man eben auch auf diesen Fall vorbereitet sein möchte, wenn die Zuverlässigkeit vielleicht doch nicht in allen Situationen so ganz stimmt, eben ja, dann fällt halt mal eine aus, dann hat man immer noch 3 übrig. Und so wie ich das kenne oder wie ich das einschätze, ist wahrscheinlich das Flugzeug sogar so ausgelegt, dass es mit einer noch fliegen könnte.
Das kann gut sein.
Wahrscheinlich nicht bei voller Leistung, logischerweise und so weiter.
Aber zumindest, dass man runterkommt.
Genau, richtig, ja.
Und insofern, wenn man da die Pressemitteilungen und Berichte liest, dann scheint es mir schon so, dass die quasi, dass im Prinzip dieser Aufschub, der im Anfang des Jahres verkündet wurde und jetzt dieses Konzept, das jetzt veröffentlicht wurde, schon irgendwie was miteinander zu tun haben.
Ja.
Weil anfangs war ja auch wirklich geplant, seinen Airbus A380 zu nehmen und da ein Wasserstoffantriebssystem für zumindest eine Turbine einzubauen und dann wirklich so, so eine typische Flugzeugturbine drin zu haben.
Ja.
Und da scheint man jetzt abgekommen zu sein,
ja,
sodass man wirklich eher auf die Propeller geht und weniger auf dieses direkte Verbrennen und die Turbinen. Wäre interessanter, genau die Gründe zu wissen, aber es ist, glaube ich, auch so, was ich aus meiner quasi laienhaften Perspektive weiß, dass man natürlich mit den Propellerantrieben weniger Geschwindigkeit hat und daher höhere Effizienzen erreichen kann. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man sagt, man muss halt doch irgendwie mit dem Wasserstoff, den man hat, möglichst weit kommen, um den Platzverlust, den man ja zwangsweise hat durch diese Tanks, einfach in Grenzen zu halten.
Ja, genau. Ja, was gibt's noch für Daten, die interessant sind? Ja, vielleicht der Zeitrahmen, der ist so im Detail jetzt noch nicht spezifiziert. Ja, es wurde im Endeffekt gesagt, ja gut, das mit 2035, das wird wahrscheinlich nichts. Es wird etwas länger dauern. Man rechnet also mit einem Zeitrahmen zwischen 2035 und 2040, wo dieses Flugzeug dann wirklich in den Seriendienst gestellt werden soll. Was natürlich auch bedeutet, die Entwicklung, die muss natürlich jetzt schon anlaufen. Auch das Testing muss dann natürlich anlaufen. Da gibt es viel zu prüfen und sicherlich auch dann viel zuzulassen und abzunehmen. Insofern ja, natürlich der Zeitraum, der kommt einem erstmal lang vor. Aber soweit ich das weiß, ist das für diese Zyklen, in denen Flugzeuge entwickelt werden, ja im Endeffekt ein völlig normaler Zeitraum.
Ja, und man muss ja auch sagen, wir wollen ja alle sicher fliegen.
Ja.
Und nicht dann quasi schnell mal auf den Seitenstreifen fahren, weil es nicht mehr funktioniert. Es geht halt nicht. Und also es ist wirklich so, die Airbus ist da langfristig unterwegs. Also es scheint schon, und auch diese, ja, die Mitteilung Anfang des Jahres war eher so ein Realitätscheck, als dass es wirklich eine Verabschiedung von dem Wasserstoffthema war. Weil Airbus hat wirklich schon seit Jahren aktiv dran gearbeitet, an diesem Wasserstoffantriebsstrang. Sie haben ein Entwicklungszentrum speziell für dieses Thema Wasserstoff eröffnet. Und sie haben auch schon letztes Jahr eben diesen Antriebsstrang getestet, was Iron Pod genannt wird, also im Prinzip ein Flugzeug am Boden, wo man einfach mal schaut, wie dieser ganze Antriebsstrang funktioniert, wie das miteinander zusammenspielt. Und das zeigt schon, dass da Ernsthaftigkeit hinten dran steht.
Ja.
Was man natürlich auch irgendwie versteht, nachdem die Luftfahrt ja schon auch in der Kritik ist wegen der CO2-Emissionen. Und da hilft es natürlich, wenn man dann wirklich sagen kann, hier, wir haben ein Wasserstoffflugzeug, das ja. im Prinzip, wenn es mit grünem Wasserstoff betankt ist, CO2-neutral fliegen kann.
Ja, ich glaube, die Betankung ist ein gutes Stichwort. Es ist natürlich auch so, wenn solche Mengen an flüssigem Wasserstoff da gebraucht werden, ist es natürlich auch die Herausforderung, diesen flüssigen Wasserstoff auf der einen Seite erstmal an den Flughäfen vorrätig zu haben und dann an der anderen Stelle halt auch dann ins Flugzeug betankt zu bekommen. Aus dem Grund, das ist jetzt nicht neu, aber hat Airbus ja auch ein sogenanntes Hydrogen Hubs at Airports Programm ins Leben gerufen vor einiger Zeit, um eben direkt auch die Flughäfen ins Boot zu holen und eben schon anzukündigen, ja, wir werden da in Zukunft Wasserstoff brauchen an euren Flughäfen. Könnt ihr da bitte euch entsprechend vorbereiten und aufstellen? Und auch dazu ist ein Zwischenstand zumindest jetzt veröffentlicht worden. Zwar haben sich da jetzt schon mehr als 220 Flughäfen jetzt angemeldet und sind eben dieser Interessensgemeinschaft Hydrogen Hubs at Airports schon beigetreten und leisten also ihren Beitrag, um die Versorgung mit Wasserstoff dann an den Flughäfen auch sicherzustellen. Ist natürlich in einer Phase, wo es erstmal um Absichtserklärungen geht, um den Austausch von Ideen, um die Entwicklung von Konzepten. Insofern auch noch etwas davon entfernt, dass wirklich an allen wichtigen Flughäfen da jetzt große Wasserstofftanks stehen. Speziell dann für flüssigen Wasserstoff. Das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Herausforderung. Aber zumindest hat Airbus auch da mitgedacht sozusagen quasi und denkt nicht nur über das Flugzeug nach und alles andere ist egal, sondern die Infrastrukturseite wird da sehr genau auch mitbedacht.
Ist ja auch wichtig, in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch immer wieder diese synthetischen Aircraft Fuels, die da auch im Rennen sind und wo dann gesagt wird, ja, ist doch eigentlich einfacher, wenn wir Wasserstoff in diese synthetischen Treibstoffe umwandeln und dann fliegen wir ja auch mit den existierenden Flugzeugen CO2-neutral. Das ist natürlich ein Thema, das auch ja, in Betracht gezogen wird, weiter angegangen wird. Aber man sieht schon, es geht auch darum, wirklich neue Antriebsstränge zu entwickeln und nicht nur rein drauf zu setzen, dass man dann den Wasserstoff in diese synthetischen Fuels umwandeln kann.
Ja, genau. Das ist zwar diese Effizienzdiskussion, haben wir ja schon oft genug kritisiert, auch zu Recht kritisiert aus meiner Sicht. Aber es ist natürlich die Wahrheit. Je öfter ich einen Umwandlungsprozess vornehme, umso größer sind natürlich die Verluste. Insofern, wenn ich möglichst viel von meiner erneuerbaren Energie letztendlich dann im Flugzeug haben möchte, dann ist es natürlich gut, wenn ich mir Umwandlungen spare. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Verflüssigungsprozess vom Wasserstoff energieintensiv. Insofern ist das wahrscheinlich dieses Rennen jetzt gar nicht so eindeutig, ob da jetzt die SAFs eben die effizientere Lösung sind oder tatsächlich der flüssige Wasserstoff. Insofern vielleicht auch ein Grund, warum man sozusagen halt beide Pferde im Stall lässt und sozusagen sich die beiden Möglichkeiten offen hält.
Ja, und man muss halt sagen, was mit den anderen Antriebskonzepten ist, die jetzt quasi in der ursprünglichen Airbus-Strategie alle mit drin waren und jetzt irgendwie ja nicht mehr erwähnt werden, das wird man sehen.
Ja.
Vielleicht kommt dann noch was. Vielleicht ist es auch jetzt wirklich der Fokus für die nächsten Jahre zu sagen, gut, wir gehen jetzt mit den Propellern da rein und das mit den Turbinen, das kommt irgendwie vielleicht später mal oder man bleibt dann wirklich bei diesen SAFs. Weil da gibt's ja auch genug Studien, die dann sagen, dass diese wirklich Interkontinentalflüge relativ wenig an den CO2-Emissionen beitragen, sondern das Hauptding sind halt diese kurzen Flüge, die man täglich mehrmals
sehr oft macht,
beziehungsweise die mehrmals täglich angeboten werden. Und da, muss man sehen, wie sich das entwickelt. Es ist auf jeden Fall interessant.
Ja.
Genau.
Ja.
Was
hast du noch was zu sagen?
Ja, was mir noch untergekommen ist, also jetzt aus einer anderen, ganz anderen Ecke, nämlich aus Amerika, da habe ich dann auch einen Bericht gesehen zu Zero Avia. Das ist ja so ein Flugzeugfirma, die kleine, ja so, so eine Cessna-Größe oder ein bisschen größer an Flugzeugen elektrifiziert. Und die gehen den amerikanischen Weg, dass sie da ein Wasserstoffflugzeug entwickeln oder dann halt weiterentwickeln, indem sie natürlich wieder an das Militär gehen. Da wurde denen jetzt vor sehr kurzer Zeit, also gerade Ende März, wurde denen ein Grant zugewiesen, also ein Programm, ein Förderprojekt, wo sie ein Flugzeug umrüsten dürfen auf Wasserstoff, das dann natürlich wieder irgendwie noch militärischen Nutzen haben soll. Und da wird dann mit Automatisierung und so weiter irgendwas mit gemacht, dass es da reinpasst. Aber so finanzieren die sich natürlich die Entwicklung. Was da interessant war, war, dass eben Wasserstoff da speziell nochmal erwähnt wurde als interessant wegen niedrigerer Schall- und Temperaturemissionen. Und das führt halt anscheinend dazu, dass die Flugzeuge weniger einfach zu entdecken sind.
Ja, das ist für den militärischen Bereich natürlich praktisch.
Genau. Aber ja, interessante Entwicklung dort und natürlich wieder dieser typische amerikanische Weg, dass man sagt, gut, machen wir alles übers Militär.
Ja, genau. Dann kriegt man leicht Geld und es wird bezahlt.
Genau.
Gut, aber es wird in Deutschland auch bald so sein. Ja,
genau. Mal schauen, wann hier die Wasserstoffflugzeuge fürs Militär entwickelt werden.
Ja, genau.
Ja, das war was. Und das andere, was ich auch noch entdeckt habe, war ein Bericht von Bosch. Ich habe gar nicht gewusst, dass Bosch eine Luftfahrtsparte hat. Aha. Aber die haben auch eine Veröffentlichung gemacht von Bosch Aviation Technology, die einen Wasserstoffverbrennungsmotor entwickelt haben. Mhm. Also im Prinzip, das scheint wirklich ein ganz kleines Ding zu sein mit irgendwie 1,4 Litern Hubraum, umgewandelt auf Wasserstoffverbrennung. Also ich denke mal wirklich für so kleinere Sportflugzeuge. Aber natürlich auch ein interessanter Weg, um gerade diesen Bereich, der ja auch in der Kritik steht, dass man quasi zum Spaß einfach Benzin verbrennt, zu dekarbonisieren. Ja. Und natürlich da schöpft Bosch aus seiner tiefen Erfahrung mit den Verbrennungsmotoren. Mhm. Genau, das waren noch die Sachen, die da ein bisschen im Zusammenhang stehen.
Ja, sehr interessante Nachrichten.
Aber also was auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist, ist wirklich die Dimension von Airbus. Und da werden wir natürlich auch weiter das im Auge behalten.
Genau.
Und mal schauen, was sich hier noch entwickelt. Wir wünschen Airbus auf jeden Fall, dass das klappt und dass dann bald mal irgendwann ein Prototyp vielleicht abhebt.
Ja, genau. Wir bleiben dran. Und in der Zwischenzeit, wenn ihr euch diese Meldungen alle nochmal selbst anschauen möchtet, dann schaut doch in die Shownotes zu dieser Episode. Dort findet ihr alle Links, denen ihr folgen könnt und euch auf dieser Basis dann selbst ein Bild von diesen aktuellen Nachrichten machen könnt, sowohl von Airbus als auch von Bosch als auch von ZeroAvia. Und ansonsten, Johannes, ja, der allgemeine Hinweis natürlich noch wieder an die Hörerinnen und Hörer. Schaut doch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Auch dort gibt es natürlich die aktuelle Episode mit den Shownotes. Also wenn ihr gleich direkt in eurem Browser auf dem Laptop da was anklicken wollt, ist das wahrscheinlich eine gute Möglichkeit. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann nutzt am besten unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Die erreicht uns auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr auch das Kontaktformular auf der Webseite nutzen. Auch das erreicht uns auf jeden Fall. Und selbstverständlich, wir freuen uns vor allem, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst in eurer Podcasting-App, die ja eigentlich nur 5 Sterne sein kann, Johannes.
Genau. Aber wir sind natürlich auch für jegliche konstruktive Kritik. Ja.
Genau, selbstverständlich. Aber das hilft uns enorm, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Da hilft uns jede einzelne von den Bewertungen. Insofern vielen Dank dafür schon mal. Und wir freuen uns natürlich auch noch, wenn ihr auch in der nächsten Folge am nächsten Mittwoch wieder einschaltet, wenn es wieder eine neue Episode eures Hydrogen Bar Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Woche.
Bis dahin.
Macht's gut.